dann war das halt so, ja, hier erst normal Anzug abtasten, wie immer. Das hat alles passt. Dann hieß es zu mir so, suit off. So in so einem richtig groben Ton. Und ich bin so deutsch, so, okay. Also nach Olympia, nach gerade auch dem Wettkampf, habe ich gesagt, okay, yeah, no way, ich höre einfach auf, weil ich war einfach da auch an den Tagen danach so fix und fertig. Sie meinten, wenn ich das nur einmal schaffe, aufs Podest zu springen, dann muss ich mir meine Haare ein Teil blond und pink färben, also so richtig blond und pink.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Die vorletzte Folge der Saison steht an und so langsam aber sicher neigt sich auch der Winter dem Ende, zumindest in einigen Sportarten. Stand am Wochenende das Weltcup-Finale an, unter anderem in der nordischen Kombination, im Langlauf und auch bei den Skispringerinnen. Und damit natürlich auch ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Ski Happens-Folge. Wir wollen heute nochmal ausführlich über Schonach sprechen, auch ein kleines Fazit zur NOKO-Saison ziehen und danach gibt's für euch noch ein Gespräch mit Katharina Althaus. Mein Name ist Corinna Horn. Und wie immer mir zugeschaltet, meine beiden Kollegen, Moritz Batscheider.
Hallo.
Und Vinzenz Geiger.
Hallo.
Vinzi, berichte uns, wie anstrengend war das Weltcup-Finale bei sehr frühlingshaften Temperaturen in Schonach?
Ja, es war wirklich sehr, sehr anstrengend, die beiden Rennen vor allem. Es war mal wieder Schonach, wie man es kennt. Aber ja, im Endeffekt waren die Bedingungen tipptopp. Aber der Schnee war wirklich sehr langsam. Vor allem gestern, am Samstag war es noch tief dazu und gestern war es einfach nur sehr langsam. Oder ja, am Sonntag. Ja, und da ist es wirklich zum Laufen sehr, sehr hart. Vor allem so die letzten zwei Rennen in der Saison. Und ja, ich glaube, da hat man schon gesehen, da sind dann auch die Unterschiede, wenn jetzt einer platzt, da geht dann gar nichts mehr. Also da merkt man einfach, dass die Luft raus ist bei vielen und deswegen... Ja, bin ich umso froher, dass es jetzt so gut klappt hat bei mir.
Die eigentliche Frage, die ich dir stellen möchte, bist du nüchtern genug für diese Aufzeichnung?
Ja, ich glaube langsam bin ich wieder bei 0-0.
Sehr gut. Also konnte man im deutschen Team zum Abschluss doch auch noch feiern.
Ja, es war eine gute Feier gestern, direkt nach dem Rennen da. Eigentlich an der Strecke, da bei den Wachstrucks und ja, da wurde gegrillt, war ja noch schönes Wetter, war warm, es war richtig cool, da sind eigentlich alle Nationen nochmal zusammengekommen und haben nochmal ja, die Saison Revue passieren lassen.
Aber lass uns doch vielleicht nochmal über die beiden Rennen am Wochenende blicken, ist ja doch nochmal einiges passiert, vielleicht angefangen mit Samstag, du bist ja am Samstag mit einem soliden Sprung eigentlich auf 94 Meter gesprungen, bist dann als Elfter mit circa anderthalb Minuten Rückstand in die Loipe gegangen. Und es kam ja am Ende doch nochmal zu einem spannenden Schlussspurt von dir und Jürgen Grabak. Und im Fernsehen hatte man so ein bisschen das Gefühl, das sah irgendwie nicht so einfach aus, dass du auf der Zielgeraden deinen Weg findest. Du wolltest ja eigentlich irgendwie die Innenbahn nehmen und innen durchgehen. Grabak hat dann zugemacht und dann musstest du den weiteren Weg wählen, bist ja dann von dir aus gesehen auf die ganz linke Spur. Grabak hat ja dann die mittlere genommen. Wie hast du diesen Lauf am Samstag empfunden?
Ja, erstmal war ich dann wirklich nach dem Springen sehr froh, dass es dann doch noch klappt hat, weil am Freitag in den Trainings und PCR, da lief es nicht so gut. Da war ich dann sehr froh, dass ich da auf 94 Meter gekommen bin. Das war echt eigentlich ein richtig guter Sprung. Klar war dann der Abstand recht groß, aber das lag einfach daran, dass der Rieber wieder wirklich überragend gesprungen ist. Und dann, ja, das Rennen lief eigentlich richtig, richtig gut. Und am Schluss der Zielsprint, ja, ich wollte erst rechts vorbei und dann hat er rechts zugemacht, der Grabak. Und dann hat er natürlich gesehen, dass ich links vorbei will und dann ist er in die mittlere Spur und ich musste dann in die ganz linke Spur. Ja, das ist aber einfach klug gemacht und wenn man da vorne ist, dann muss man schon einmal schauen, dass man jetzt nicht gerade dem Hintermann das ermöglicht, gleich vorbeizugehen. Ja, es war sehr, sehr schade und ja, es war dann richtig wichtig, dass ich es am Sonntag noch packt habe, ihn zum Schlagen.
Mit einem starken Finish, was etwas unterging, ob der Ereignisse, nämlich dem großen Showdown. Und das ja schon auch irgendwie schön zu sehen, über die Umstände, wie es dazu kam, sprechen wir vielleicht noch, wenn wir auf die Sorte zurückschauen. Aber dass sich der Gesamtweltcup im allerletzten Rennen, in der allerletzten Runde entscheidet, ist schon was Besonderes, gerade wenn es einen Dominator gibt, oder?
Ja gut, also das kam ja nur dazu, durch das, dass der Rieber 5 Rennen nicht mitgemacht hat. Deswegen war es so spannend.
Ja klar, darum meinte ich, die Umstände stehen nochmal auf einem anderen Blatt, aber trotzdem, gerade bei diesem Noko-Fest in Schonach, es sah auch wirklich schön aus, doch einige Leute da und so, natürlich schon ein Spektakel.
Ja, das war ein Riesenspektakel, vor allem, es war ja wirklich, vor dem letzten Rennen haben sie einen Punkt Unterschied gehabt, also das ist ja brutal eng, also geht ja gar nicht enger und dann, dass sich in der letzten Runde entscheidet, ist schon enorm spannend und wirklich, es haben alle dann verfolgt auch und ja, es war dann schon auch richtig stark gemacht vom Rieber, weil es ist nicht so einfach, wenn man von hinten, wenn einer von hinten aufläuft, dann nochmal zum Sprinten. Meistens ist es dann eher so, dass man dann gar nicht mehr das Tempo mitgehen kann. Und das hat er richtig, richtig gut gemacht. Und ich habe so, der lange Berg in Schonach, da war es ja wirklich so langsam und gefühlt waren sie noch 5 Meter vor uns, die zwei. Und ich habe gedacht, vielleicht kommen wir noch ran, aber der Abstand war so klein, aber die Trainer haben dann gesagt, das sind noch 10 Sekunden. Also es war, gefühlt waren sie eigentlich zum Greifen nah, aber ja, leider ein bisschen zu weit weg. Und ich habe auch während dem Rennen gestern schon echt sehr, sehr gelitten. Ich konnte dann auch gar nicht mehr so viel vorne laufen. Und deswegen konnte ich dann nicht mehr so viel helfen, dass Jürgen, dass man noch rankommen, aber ja klar, das Rennen dann, das war ja wirklich, ich habe gerade vorhin, habe ich es mir auch noch angeschaut, das war ja wirklich brutal spannend. Vor allem der Lampard, das war wirklich eine brutale Leistung, das Rennen sich dann so einzuteilen, dass er dann noch rankommt und dann, ja, ist er vielleicht ein bisschen, ein Tick zu früh hat er, glaube ich, angegriffen. Ich denke, der letzte Anstieg in Schonach bis zur Zielgerade, das ist sehr, sehr lang. Das sind sehr lange Zielsprints. Da muss man schon noch einiges drauf haben, dass man da eine Chance hat.
Johannes Lampard hat ja vorher schon gesagt, also egal wie es ausgeht, das ist eine Mega-Saison für ihn und das kann man vielleicht auch nochmal festhalten. Seine zweite wirkliche Weltcup-Saison, in der ersten ist er Junioren- und Senioren-Weltmeister geworden und in der zweiten kämpft er am letzten Rennen noch um den Gesamtweltcup. Ich will nochmal kurz aufs Springen schauen. Am Sonntag, dann wird zum einen einen spektakulären Sprung von Ryota Yamamoto gesehen, Schanzenrekord 111 Meter und ich dachte mir in Bezug auf dich, zum Abschluss der Saison, eigentlich ein sehr solider Sprung, vielleicht auch gut fürs Gefühl, mit so einem Sprung aufzuhören, oder?
Ja, richtig gut. Es ist schon komisch, wenn man weiß, es ist jetzt der letzte Sprung der Saison und deswegen war, also ja, es war richtig cool, da nochmal einen etwas weiteren Sprung zu machen. Kein Vergleich mit dem Ryota Yamamoto, das war ja unglaublich. Also so ein brutaler Sprung. Vor allem 111 in Schonach, das sind 11 Meter über dem Hillside, das ist so weit, das ist so flach da. Und da setzt auch noch ein Telemark, so richtiger Killer einfach. Der kennt da keine Gnade, der scheppert immer richtig runter und dann macht er noch einen Telemark. Das ist schon richtig cool. Ich habe ihn darauf angesprochen, wie es dann zum Landen war. Und sein Englisch ist wirklich nicht so gut. Und dann hat er bloß gesagt, easy, it was easy.
Ja, das ist eine Ansage.
Ja, die Japaner, die sind alle wirklich sehr, sehr nett und immer gut drauf.
Das haben wir schon oft gehört und das ist sehr schön. Vielleicht können wir ja doch auch mal noch mit einem hier auch sprechen. Das ist aber Zukunftsmusik. Du meinst, es fühlt sich komisch an, der letzte Sprung der Saison. Und auch das muss ich sagen, im Fernsehen kam das sehr schön rüber. Auch durch die langen Windpausen teilweise natürlich. Aber diese lange Pause, bevor Jarl Magnus Rieber dann den wirklich letzten Weltcup-Sprung der Saison gesetzt hat, das hat natürlich schon sehr viel Spannung aufgebaut. Und ja, wir haben es am Anfang schon gesagt, einfach ein Riesenspektakel, dieser letzte Renntag. Und ein würdiger Abschluss für eine unfassbare Doku-Saison eigentlich, oder?
Ja, es war wirklich, das war dann auch nochmal eine enorm starke mentale Leistung von ihm, weil wenn man dann wieder vom Balken runter muss und ja, es geht, es ist ja um alles gegangen. Und deswegen war es richtig stark von ihm, dass er dann noch so einen Sprung hinbekommt. Und ja klar, die ganze Saison war, ja, es hat niemand vorhergesagt, dass es so wird. Klar, es war dann, Olympia war schon sicher einfach das Highlight für alle und da wurden halt auch dann die Pläne drauf ausgelegt und es war dann natürlich schade, dass einige manche Weltcups ausgelassen haben und dass Rieber mit Rückenproblemen oder was auch immer, dass er da ein paar Mal nicht dabei war, aber dass es sich dann genauso ausgeht, dass dann zwei um den Gesamtweltcup am allerletzten Tag kämpfen, das hätte man sich nicht, das hätte man sich nicht vorstellen können, glaube ich.
Vor allem, ich habe es vorhin nochmal nachgeschaut, du hast es ja auch schon gesagt, der Rieber ist 15 Weltcuprennen gelaufen, 13 davon hat er gewonnen, einmal ist er Dritter geworden und einmal Zehnter. Im Vergleich dazu, Lampert hat ja 20 gelaufen. Zudem hat Rieber natürlich jetzt auch am Wochenende noch die Bestmarke von Hanumanin eingestellt. Ich glaube, er hat jetzt insgesamt 49 Weltcupsiege.
Ja.
Und das mit seinen, ja, 24 Jahren, das ist halt auch, ja, wirklich absolut beeindruckend. Und du hast es immer wieder zu Recht gesagt, er ist einfach momentan der beste Kombinierer der Welt.
Ja, wahrscheinlich muss man jetzt auch sagen, dass es der beste Kombinierer aller Zeiten ist. Aber sowas ist immer schwierig zu sagen. Aber ich glaube,
du weißt ja nicht, was noch kommt.
Ja, da kommt man, glaube ich, nicht dran vorbei. Und ja, sei mir auch gegönnt im Endeffekt, auch wenn es immer manchmal ein bisschen manchmal regt es ja schon auf, dass immer der gleiche gewinnt und nicht so spannend dann, aber im Endeffekt ist es ja schon verdient.
Das kann man, glaube ich, schon festhalten. Und im Endeffekt ist jetzt vielleicht deine Aufgabe für nächstes Jahr zu verhindern, dass er Erik Frenzel einholt mit 5 Gesamtweltcup-Siegen.
Ich gebe mein Bestes.
Was ich dich noch fragen wollte, weil du gerade gesagt hast, natürlich, brauchen wir gar nicht diskutieren, die Olympischen Spiele, das Highlight für dich, speziell natürlich auch, bleibt dann, wenn so in deinem Fall so ein Olympiasieg in so einer Saison steht, bleibt dann überhaupt so viel von dem Rest der Saison hängen oder überstrahlt das alles jetzt?
Es überstrahlt sicher, vor allem, wenn man dann auf so eine Saison zurückschaut. Klar, da bleibt dann eigentlich im Endeffekt nicht mehr viel außer der Goldmedaille so übrig von der, was da passiert ist. Aber klar, die ganzen Weltcups, das geht immer alles so schnell vorbei, wo wir jetzt auch überall wieder waren und wie schnell die Saison wieder rumgegangen ist. Und das läuft dann jedes Jahr doch ähnlich ab. Und das sind dann schon viele Weltcups. Da kann ich mich auch zum Teil jetzt schon gar nicht mehr an letzte Saison, an Rennen XY, kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Obwohl ja eigentlich jedes Weltcuprennen schon was Besonderes auch ist. Und ja, ich glaube, dass wenn was ganz Besonderes passiert, dann merkt man sich das natürlich alles schon, aber sonst ist die Zeit einfach zu schnelllebig. Man kommt einfach gar nicht mehr hinterher. Man kann sich gar nicht die Zeit nehmen, über alle Wettkämpfe so nachzudenken, wie es jetzt auch bei Olympia war. Deswegen glaube ich, dass es schon, ja, nicht alles hängen bleibt.
Ich weiß, der Olympiasieg steht über allem, aber du bist ja jetzt Dritter geworden im Gesamtweltcup. Letztes Jahr warst du Zweiter, vor 2 Jahren warst du auch Dritter. Und du hast auch natürlich selber gesagt, eigentlich zählt nur der Sieg des Gesamtweltcups, aber trotzdem zeigt es natürlich deine unfassbare Konstanz über die letzten Jahre. Wie ordnest du diesen dritten Platz jetzt für dich ein?
Ja, klar, der dritte Platz im Gesamtweltcup, es zeigt einfach die Konstanz, das ist logisch. Und ja, es ist ein Riesenerfolg wieder. Also es ist nicht selbstverständlich, dass man da auf dem Podest steht. Und klar, so die gesamte Weltcup-Saison am Anfang lief es halt einfach, ich war eigentlich richtig gut drauf und auch eigentlich besser wie die letzten 2 Jahre, aber es hat einfach nur nicht alles so perfekt zusammenpassen wollen. Wenn es dann ja im Springen lief, dann bin ich in Otepää gestürzt und da waren schon immer mal wieder so Dinge dabei, oder hatte ich mal schlechten Wind oder Stock abbrochen. Es waren schon immer mal wieder Dinge dabei, wo nicht ganz so gut gelaufen sind und deswegen war ich dann auch froh, dass es dann in Ramsau dann eigentlich so der Knoten geplatzt ist mal wieder mit den 2 Podestplätzen und dann, ja, Januar war eh ein richtig guter Monat und deswegen bin ich dann auch sehr, sehr zufrieden mit dem dritten Platz, weil am Anfang ging es echt ein bisschen zäh los.
Gibt es Dinge, von denen du jetzt Ich weiß, das Weltcup-Finale ist jetzt gerade mal gestern gewesen, aber gibt es Dinge, von denen du jetzt schon weißt, die haben dich gestört, die haben dich geärgert, an denen willst du jetzt auf jeden Fall oder an denen musst du jetzt arbeiten?
Ja, im Endeffekt ist die Situation genau gleich wie letztes Jahr. Ich will einfach im Springen nochmal konstanter werden und das ist einfach für mich die Challenge, da muss ich mich entwickeln und ja, wenn ich da nochmal weiter vor will im Gesamtweltcup, dann kann es einfach nicht sein, dass ich dann zum Beispiel wie in Oslo oder so, dass dann mal gar nichts geht im Springen. Und ja, da glaube ich, dass da wieder mein Fokus drauf liegen sollte, im Springen einfach mein Grundniveau zu erhöhen und ja, alles andere war eigentlich recht zufriedenstellend.
Jetzt mal von dir auf die ganze Mannschaft. Kannst du uns vielleicht auch ein bisschen mitnehmen, muss ja auch nicht zu intim sein, aber wie sieht so eine wahrscheinlich gestern dann bei, weiß nicht, einer Wurst und einem Bier vom Truck nach dem letzten Rennen, wie sieht dann so eine Ansprache von Hermann Weinbuch aus nach so einer Saison?
Ja, ich glaube, die Ansprache, die kommt jetzt erst, wenn wir uns dann jetzt treffen, die Woche in Oberstdorf. Aber ja, da direkt danach war es schwierig, glaube ich, dann noch eine Ansprache zu machen. Deswegen, da war jetzt keine so genaue Ansprache im Endeffekt.
Okay, aber wie würdest du dann so jetzt generell aus Sicht des deutschen Teams so die Saison einordnen?
Ja, ich glaube, dass wir einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht haben. Speziell im Springen hat man wieder gesehen, dass wir uns super entwickelt haben. Am Schluss ging halt bei den meisten ein bisschen das Gas aus, muss man sagen. Also klar, es ist immer schwierig, dann nach Olympia sich dann nochmal zu motivieren und vor allem bei mir ist halt noch im Gesamtweltcup gegangen und klar, um die Podestplätze. Und das war natürlich ein größerer Ansporn, wie wenn man dann um Platz 15 oder 20 kämpft. Und da fällt natürlich dann nach Olympia so viel Druck ab und dass man sich da dann nochmal richtig motiviert und jedes Mal quälen kann, ist immer schwierig. Aber ich glaube, da waren bei den anderen, ging dann echt ein bisschen so, die Puste aus am Schluss. Aber generell, glaube ich, war es eine richtig gute Saison. Speziell auch der Terence mit seinem Weltcup-Sieg, der Juli mit seinem Podestplatz. Also ich glaube, das war schon eine gute Entwicklung. Ich glaube, jeder, bis auf den Rio, bei dem lief es einfach überhaupt nicht diese Saison, das muss man so sagen, haben, glaube ich, alle schon eine gute Saison gehabt. Klar, es war dann immer mal wieder Schwierigkeiten dabei, aber ich denke, wir können schon alle zufrieden sein. Es war halt einfach bitter, dass genau im Höhepunkt dann halt die zwei Sachsen aus unserem Team dann positiv waren. Das überschattet schon die ganze Saison.
Wenn wir jetzt nach vorne schauen, in Sicht aufs deutsche Team, könnte es sein, gerade wo du Fabian Riesle ansprichst, bei dem es ja wirklich überhaupt nicht lief, dass sich da vielleicht was tut im Team. Spreche ich an, weil wenn man mal in die zweite Reihe guckt, in den Conti Cup, da wird enorm stark abgeliefert. Jetzt erst war es letztes Wochenende in Lahti ein Rennen. Da hat sich in den Top 8 nur ein Nicht-Deutscher verirrt, auf Platz 5 ein Österreicher. Glaubst du, es kann vielleicht sein, dass nächstes Jahr wer nachrückt aus der zweiten Reihe?
Ah, ich glaube fast nicht. Also wir waren ja letztes Jahr auch im Team 9 Leute, also zu denen jetzt, die im Weltcup dabei waren, noch der David Mach und der Jakob Lange. Ich glaube nicht, dass da jemand nachrückt. Und zu dem Conti Cup in Lahti muss man dazu sagen, dass da komplett Team Norwegen nicht am Start war, weil die komplette zweite Mannschaft aus Norwegen hat es erwischt mit Corona. Genauso wie die Gida Westfalt-Hansen und die Mädels auch. Deswegen ging es bei ihr auch so schwierig im Laufen jetzt am Wochenende. Und ja, da lag dann einfach, und es war echt generell ein sehr, sehr schwach besetzter COC. Klar, ich will die Leistung jetzt nicht komplett niedermachen, aber es war anders, wie wenn jetzt die Norweger am Start gewesen wären, dann wäre es sicher nicht so ausgegangen. Und ich glaube, dass die schon noch, ich glaube, dass die zwei einfach ein bisschen zu weit weg sind für den Weltcup aktuell noch.
Okay. Aber du hast die Mädels gerade noch angesprochen, die waren ja auch in Schonach mit dabei. Und vielleicht noch kurz dazu, weil es ja für die jetzt, die muss man schon ehrlicherweise sagen, die erste richtige Weltcup-Saison war. Das letztes Jahr war ja dann doch nur ein Wochenende. Was sagst du zur ersten vollen Saison Nordische Kombination Frauen?
Ja, ich glaube, man hat gesehen, dass in der Spitze wirklich extrem gute Leistungen da sind. Es ist halt, man merkt schon, dass es noch eine sehr junge Sportart ist, vor allem auch so im Fernsehen, wenn man das live sieht, in der ARD oder wo auch immer. Das wird immer von den Mädels und die werden schon noch sehr vorsichtig behandelt. Also da wird kein, wenn der Sprung mal nicht gut war, da wird nicht drauf kommen, da wird immer, die haben immer noch so einen gewissen Schutz, was ja auch gut ist, aber ich glaube, da es sollte mehr der Leistungssport auch schon in der Berichterstattung dann vorkommen, wenn man über die Mädels spricht, weil die haben ja zum Teil auch richtig gute Leistungen und wenn es halt mal nicht so läuft, dann sollte man das schon auch ansprechen. Aber ja, klar, ich glaube, es zeigt schon, die Gita Westfalen-Hansen ist einfach in einer anderen Liga gewesen. Also die war ja eigentlich noch stärker wie der Jarl Magnus bei uns. Und generell war es, glaube ich, ein Riesenerfolg, dass die Saison für die Mädels so gut durchgelaufen ist. So viele Weltcups war, glaube ich, vor 2-3 Jahren noch nicht. Hätte sich, glaube ich, niemand vorstellen können, dass es dann doch so schnell geht. Und für uns, ja, wir haben jetzt nicht immer direkt so viel mitbekommen. Aber ich denke, dass es schon ein Erfolg war.
Weil du sagst, junge Sportart, das ist mir gestern nochmal aufgefallen. Im Rennen gestern war nur eine Athletin am Start, die vor 2000 geboren wurde. Aber das spricht ja vielleicht auch dafür, dass sich da über die Jahre was entwickeln kann, oder?
Ja, genau. Es wird sich was entwickeln. Also das ist ja logisch, wenn sie älter werden und wenn einfach noch mehr trainiert wird, da kann sich ganz schnell was entwickeln. Und da kann auch ganz schnell passieren, dass da mal ganz andere Athletinnen dann vorne dabei sind.
Ich glaube, da sind wir auf jeden Fall alle gespannt, wie es in der Entwicklung der Damenkombination weitergeht. Aber lass uns vielleicht noch kurz aufs nächste Wochenende blicken. Du hast ja in der letzten Folge erzählt, dass ihr als Vorspringer beim Skifliegen in Oberstdorf dabei sein dürft. Wie schauen jetzt deine nächsten Tage aus? Wirst du jetzt erstmal wirklich Füße hochlegen oder steht noch ein bisschen Training an bei dir?
Am Donnerstag dürfen wir eben beim Einfliegen dabei sein. Also Vorspringer sind wir am Wochenende dann nicht. Aber eben am Donnerstag kriegen wir die Chance, mal zu fliegen. Und ja, bis dahin steht nicht viel an. Mache eigentlich das, wo ich Bock drauf habe, jetzt erstmal, vor allem bis Donnerstag. Genieß das schöne Wetter, geh ein bisschen langlaufen und ja, dann am Donnerstag wird geflogen. Bis dahin sollte man sich schon noch halbwegs in Shape halten, dass es auch, dass man nicht gleich ganz oben landet. So ein Traum von einem 200-Meter-Sprung, der wäre schon, das wäre schon cool, wenn das rauskommt. Aber und dann, ja, da sind jetzt dann auch Gespräche mit den Trainern und wie wir dann weiter vorgehen. Also, ich werde auf jeden Fall auf Ski bleiben. Das lasse ich mir nicht nehmen, bei solchen Bedingungen mal ein paar Skitouren zu machen oder auch langlaufen gehen. Also das werde ich auf jeden Fall tun.
Sehr schön. Was mich interessiert zum Thema Einfliegen, mit wie viel Flügen kannst du da jetzt planen an einem Tag?
Das weiß ich überhaupt nicht. Also ich glaube, alles zwischen 2 und 5, 6 vielleicht. Ich weiß es nicht. Das kann ich dann nächste Woche vielleicht erzählen.
Bisschen Schiss?
Bis jetzt geht's noch gut. Ich glaube, der Respekt kommt dann, wenn man dann oben steht und runterschaut, dann ist doch nochmal eine andere Dimension, aber ja, die Vorfreude überwiegt definitiv.
Ich hoffe, jemand macht ein Video.
Ja, ich denke, das wird schon gefilmt. Mal schauen, ob wir das auch veröffentlichen dürfen. Ja, ich zeige es nur, wenn ich auch weit genug war.
Das war klar.
Ich bin schon gespannt. Kann es nicht einschätzen, ob mir das liegt oder nicht. Wird man sehen. Es wird ja immer schon darüber geredet oder halt, man macht sich Gedanken, ob man Skifliegen mit Langlauf im Anschluss, also eine nordische Kombination mit Skifliegen. Da gibt es Gespräche und das wäre natürlich für uns was ganz Besonderes und deswegen müssen wir uns jetzt anstrengen und zeigen, dass wir auch Skifliegen können, dass, dass dann vielleicht in ein paar Jahren dann Skiflug-Weltcup ist.
Dann wie Ironman, aber dann auch richtig lange Distanz laufen, oder?
Ja, da ist man sich noch nicht ganz einig. Mir wäre es natürlich lieber, wenn die Distanz länger wäre, aber ich glaube, das ist ganz unterschiedlich.
Ich muss dir aber sagen, Finzi, mir fällt eine ein, die wäre mit Sicherheit ein bisschen knatschig, wenn du vor ihr im Wettkampfgeschehen schiefliegen darfst. Und mit der sprechen wir jetzt. Es gibt viel zu besprechen. Viel Spaß mit Katharina Althaus. Über ein Jahr her ist es, dass wir das letzte Mal mit ihr sprechen konnten. Vor der nordischen Ski-WM zu Hause in Oberstdorf haben wir das letzte Mal mit Katharina Althaus gesprochen. Es ist wahnsinnig viel passiert seitdem, also es gibt sehr viel zu besprechen. Aber auch dir muss ich eine Sicherheitsfrage stellen, die ich im Finzi vorhin schon gestellt habe. Bist du nach Saisonende, einen Tag nach Saisonende, nüchtern genug für diese Aufnahme?
Ja, tatsächlich schon. Wir haben ja am Samstag schon gefeiert, von dem her bin ich jetzt schon wieder nüchtern.
Ah, drum gab's gestern kein Podest mehr.
Das weiß ich jetzt nicht, ob es genau daran lag, aber ich war ja nicht die Einzige, die damit gefeiert hat, von dem her.
Also seid ihr gestern noch aus Oberhof nach Hause gefahren?
Ja, wir sind gestern wieder heimgekommen.
Dann fangen wir doch gleich damit an, rückwärts quasi, mit Oberhof. Prinzipiell ist es ja das erste Mal seit 23 Jahren, dass ein Skisprung-Weltcup da stattfindet. Wie war es denn da? Also ihr springt ja sonst auch zum Trainieren, denke ich, hier und da vielleicht mal in Oberhof. Aber wie war es denn, der Wettkampf da zu machen?
Ja, richtig, richtig cool. Ich glaube, wir hatten richtig Glück gehabt, einfach auch mit dem Wetter, weil Oberhof kennt jeder immer als neblig. Und wir haben 3 Tage Sonnenschein gehabt. Es war echt cool, da mal einen Weltcup zu machen, weil wir sind jetzt im Training echt oft da. Und ja, jetzt zum ersten Mal wieder Weltcup in Oberhof, war schon cool, die Premiere.
War ja auch ein super Wochenende für dich mit Platz 3 und 5 dann nochmal zum Abschluss.
Ja, voll. Das war so mein Ziel, dass ich zum Abschluss nur einmal auf dem Podest stehe, dass ich noch einmal zeigen kann, dass ich da vorne mitmischen kann und dahin gehöre. Und von dem her, ja, war ich sehr, sehr zufrieden mit dem Wochenende.
Bist du eigentlich froh, dass die Saison jetzt schon knapp 2 Wochen früher vorbei ist? Ihr wärt ja eigentlich noch in Russland gewesen bei der Bluebird Tour, aber die wurde ja aus bekannten Gründen abgesagt.
Ich muss dazu sagen, meine Saison ist noch nicht ganz vorbei. Ich fliege morgen zum Kontinentalcup nach Kanada und dann Amerika noch. Das war jetzt ganz spontan. Mir wurde das freigestellt, weil ja eben Russland ausfällt, ob ich da noch mit will. Und dann habe ich gesagt, auf jeden Fall, weil ich war noch nie in Kanada, ich war noch nie in Amerika und drum fliege ich da morgen hin.
Du meintest gerade, du warst zufrieden mit dem in Oberhof. Ich würde fast behaupten, das kommt mir wie eine leichte Untertreibung vor, fast schon. Weil du bist nach dem Sprung aufs Podium am Samstag nochmal richtig ausgeflippt. Was ist da in deinem Kopf passiert in dem Moment?
Das liegt auch mit daran, weil ich eine Wette mit meinen Mädels zu Hause hatte noch. Die meinten, wenn ich das nur einmal schaffe, aufs Podest zum Springen, dann muss ich mir meine Haare ein Teil blond und pink färben, also so richtig blond und pink. Drum war das im ersten Moment so, jawohl, ich bin wieder auf dem Podest. Ich habe es nach dem ganzen turbulenten Wochen nach Olympia wieder geschafft aufs Podest. Und im nächsten Moment war das so, oh nein, ich krieg pinke Haare. Aber ja, es war halt einfach wirklich so, der ganze Stress von den ganzen Wochen war dann so, okay, es hat sich nochmal voll gelohnt, dass ich das alles nochmal so mitgenommen habe, ja.
Sehr schön. Und wann werden die Haare dann pink?
Ich habe gerade vorhin einen Friseurtermin ausgemacht. Am 29. werden die Haare pink.
Oh.
Am Tag des Empfangs.
Olympia-Empfang. Ja, aber nur ein Teil.
Mutig.
Also nur so der untere Teil wird pink.
Nicht lieber der obere Teil, dann kann man irgendwie Mützen anziehen. Also.
Nee, mal gucken. Aber ja, hilft ja nichts.
Also ein sehr schöner Abschluss einer turbulenten Saison. Springen wir mal vor die Saison. Die letzte Saison war vielleicht auch turbulent und vielleicht auch nicht nur so schön für dich. Was war nach der Saison letztes Jahr die größte Challenge für dich?
Ich glaube, mit die größte Challenge war einfach, dass mir ein neuer Cheftrainer gekriegt hat im Frühling, wo niemand wusste, wie es sein wird, weil ich seit 10 Jahren Weltcup beim Andi trainiert habe. Und das war Anfang vom Frühling meine größte Challenge, da irgendwie, neuer Trainer, alles ein bisschen anders. Ich habe auch einen neuen Heimtrainer gekriegt, da war auch wieder alles anders. Und es war richtig hart, weil die Saison davor halt bis jetzt mal auf die WM-Medaille ausgenommen echt nicht so gut war für mich. Und ich wollte unbedingt wieder halt vorne mitmischen. Und dann war das schon so ein bisschen schwierig in den ersten paar Wochen mit neuen Trainern. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Weg gefunden. Und ich war auch dann ab Mitte Sommer echt froh, wo ich gemerkt habe, okay, es funktioniert und ich bin da wieder dabei. Und zwischendurch war es nicht ganz so cool, weil ich war zwischendurch auch richtig fertig, auch vom Kopf her, weil es dann doch vieles neu war. Und dann habe ich auch mal Tage gehabt, wo ich gedacht habe, okay, wenn das so weitergeht, dann weiß ich nicht, ob ich in die Saison überhaupt starte.
Glaubst du, die letzte Saison oder vielleicht auch die letzten beiden, die ja nicht unbedingt so gut für dich liefen, und jetzt dann auch irgendwie nochmal ein neuer Bundestrainer, nochmal ein neuer Heimtrainer. Glaubst du, es war vielleicht auch irgendwie genau die Challenge, die du mal gebraucht hast?
Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, bei uns war das einfach schon so eingefahren auch, dass halt irgendwie jeder hat genau gewusst eigentlich, was man machen muss, aber es hat halt dann nicht mehr ganz so funktioniert. Und ich war dann auch echt froh, dass halt neuer Schwung reingekommen ist und ich neue Aufgaben gekriegt habe, auch auf der Schanze, nochmal andere Sachen einfach von den Trainern auch gehört habe und ausprobiert habe. Und es war auch vom Trainingsumfang deutlich mehr. Wir sind deutlich mehr gesprungen auch wieder. Und das war zwischendurch zwar ziemlich heftig, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Was war der größte Unterschied oder wo man so gemerkt hat, okay, hier läuft jetzt was ganz anderes als die letzten 10 Jahre? Gab es da so einen Moment?
Ich weiß gar nicht, ob das so ein Moment war. Man hat es immer mal wiederkehrt in so Trainings, wo man einfach gemerkt hat, okay, da hat man sich über manche Dinge gar keine Gedanken mehr gemacht, egal ob Training auf der Schanze, welche Luken man fährt oder die Kommunikation an der Schanze oder so, das war halt schon so eingespielt. Und dann bin ich manchmal da gestanden und habe mir gedacht, muss man wieder drüber schwätzen, weil das halt manchmal nicht so gelaufen ist. Aber ja, das waren so Kleinigkeiten, die halt immer mal wieder auftaucht sind, wo man dann gemerkt hat, okay, ist halt bei einem anderen Trainer ganz anders.
War Teil dieser Challenge auch, dass du ready sein musstest oder realisieren musstest, okay, das also klingt ein bisschen zugespitzt, so, aber ich habe dieses Team zu tragen quasi, du musst da vorne wegmarschieren?
Ja, doch, das war schon so. Also ich habe halt im Sommer dann auch gemerkt, dass es bei mir halt wieder viel, viel besser läuft und dass halt die anderen, dass sie dich so ein bisschen mitziehen muss. Ich habe schon gemerkt, dass das immer so, ja, das Team um die Katta rum halt ist, wo dann im Sommer halt schon so war, okay, wenn bei mir die Leistung nicht optimal passt hat, dann war das ganze Team so ein bisschen, ja, ist halt nicht so gut dargestanden. Also ich habe das schon gemerkt, dass viel mit mir steht und fällt.
Aber das hat sich ja auch gelohnt, auch nochmal im Sommer was anders zu machen. Ich meine, du bist von Anfang an so gut in die Saison reingekommen. Ich glaube, so gut wie noch nie wahrscheinlich. Gleich mit Platz 5 und Platz 3 in Nizhny Tagil, dann mit deinem Weltcupsieg in Lillehammer und noch einem zweiten Platz. Und ich glaube, es war ja auch dann mal wieder ein Weltcupsieg nach fast 3 Jahren Wartezeit. Wie befreiend war das für dich?
Ja, es war schon, also ich war gerade in Russland, war ich nur sau nervös. Ich habe das schon ewig nicht mehr gehört und es war auch gut, dass ich wieder mal nervös war. Ich glaube, bei mir ist es mittlerweile so, dass wenn ich weiß, ich kann vorne mitmischen, dass ich dann nervöser bin als sonst. Also ich habe gemerkt, okay, die Trainings laufen okay, das waren noch nicht die Top-Sprünge, ich weiß, ich kann noch mehr. Und dann bin ich wirklich nervös geworden zum ersten Weltcup hin, weil ich gewusst habe, ich kann halt wieder da vorne dabei sein. Und Lillehammer war dann schon so, dass ich mir gedacht habe, okay, also Russland so zum Reinkommen, gute Ausgangslage, mal gucken, wo ich stehe. Und dann war das Lillehammer, ich wollte unbedingt angreifen. Und dass es dann gleich mit dem Weltcup-Sieg geklappt hat, war halt wirklich befreiend. Ich bin dann da gestanden und habe mir gedacht, ja, krass, ich habe es nach so langer Zeit wieder geschafft, mich zurück zum Kämpfer und halt wieder ganz oberau zum Stande. Und das war dann schon so, ja, befreiend. Und ich war auch richtig froh, dass es gleich so zum Anfang geklappt hat.
Hättest du vor Saisonbeginn gedacht, dass das möglich ist, diesen Winter?
Also im Sommer hätte ich es noch nicht gedacht. Ab dem Herbst habe ich gewusst, okay, wenn alles läuft, dann kann man mit mir rechnen, weil wir haben dann auch mal Trainingscat, wo mir die Sloweninnen ja auch im Training sehr haben. Und ich habe gemerkt, okay, die fahren gleiche Luke, die machen nichts groß anders wie ich. Und ich bin da auch bei denen dabei. Und dann war das für mich schon so, okay, ich weiß, da war ich schon ein bisschen beruhigter. Wenn alles funktioniert, dann bin ich wieder dabei.
Aber es war ja diese Saison nochmal, also es war ja deutlich besser wie letztes Jahr, oder? Also du warst eigentlich über, ja. Also du hättest wahrscheinlich vor der Saison auch nicht gedacht, dass es dann so gut ist, oder?
Nein, das nicht. Also, dass ich dann auch so konstant vorne dabei bin. Ich habe, glaube bis auf in Lugno und jetzt hinten raus Oslo, habe ich bei jedem Weltcuport einen Podestplatz, glaube ich, mitgemacht. Und das war halt dann echt so krass, dass es halt auch so konstant wieder war, dass ich dann wirklich da vorne so mitgemischt habe. Und das war für mich echt auch ja ein bisschen überraschend.
Wie ist bei dir, findest du eigentlich, weil mir gerade, Katja, du hast diesen Kontrast angesprochen sein, was einen dann beruhigt in so gewissen Situationen oder wo man dann doch vielleicht wieder nervös wird. Findest du, was sind Situationen, in denen du nur vielleicht nervös bist?
Ja, klar, vor der Saison ist immer schwierig. Vor allem, wenn man halt nicht weiß, wo man steht. Und klar, für mich ist es dann immer gut zum Sehen, weil ich halt weiß, in meinem Team, wenn ich da halbwegs mithalten kann im Springen, dann reicht's auch. Weil eben so jemand wie der Terrence oder der Juli auch zum Teil oder auch ein Manu Feist, die springen halt bei uns im Weltcup auch top vorne mit. Und dann ist das für mich ein guter Gradmesser. Aber klar, vor der Saison, wenn ich halt dann merke, okay, ich bin ganz schön weit weg von denen, dann werde ich natürlich auch ein bisschen nervös, dann weiß man nicht, was dann kommt. Aber ich glaube, ich bin da immer gelassener wie manche andere wahrscheinlich.
Gibt ja immer wieder genug Anlässe, die dich dann vielleicht auch gelassen machen. Du warst dann im Verlauf dieser Situation mit Sicherheit auch gelassener, Katja, wie du sagst, eigentlich so gut wie überall immer mindestens am Podestplatz mitgenommen. Und dann standen auf einmal diese von vornherein schon merkwürdigen und außergewöhnlichen Olympischen Spiele vor der Tür. Und bevor es überhaupt losging, war auf einmal klar, die absolute Goldfavoritin Sarah Marita Kramer ist nicht da und dann bist es wohl du. Was macht sowas mit einem? Vor allem vielleicht auch in diesem Kontrast, okay, ich bin jetzt in einer anderen Situation auf einmal nochmal, weil eine Konkurrentin ausfällt.
Ja, also im ersten Moment, wo ich das gehört habe, halt, dass die Sarah da nicht dabei ist, habe ich mir gedacht, wow, scheiße. Mir hat es auch für sie einfach nur leid getan. Im ersten Moment habe ich nicht dran gedacht, dass sie jetzt dann in die Rolle schlüpft als Favoritin. Das kam dann erst so, wo wir dann wirklich in Peking waren und der erste Reporter mich gefragt hat, ob ich die Rolle der Favoritin annehme. Und ich so, ja schon, weil ich habe da noch gar nicht so drüber nachdenkt. Aber ja, es war für mich, die Rolle war für mich gar nicht so schlimm, weil ich gewusst habe, ich kann da vorne mitkämpfen, ich kann auch ganz, also um die Goldmedaille mitkämpfen und nach den ersten Trainings war das dann auch so, okay, es läuft ganz gut. Und ich war halt schon bei zwei Spielen davor. Also das war dann so, wo ich mir gedacht habe, okay, das sind noch nicht so viele Mädels bei uns, dass die halt schon bei den dritten Olympischen Spielen sind. Und das war, glaube ich, so ein bisschen mein Vorteil, dass ich das halt auch wenn es dieses Mal nochmal verrückter und anders war, dass sie es halt trotzdem schon mal mitgemacht haben.
Hast du mit Sarah Marita Kramer nochmal sprechen können nach den Spielen jetzt, wie es ihr damals ging?
Ja, ich habe schon mit ihr jetzt nochmal geschwätzt bei den Weltcups dann. Wir haben es nicht mehr so krass thematisiert, aber ich habe mir halt nochmal gesagt, dass es mir mega leid tut. Und ich habe ihr auch gesagt, dass ich froh bin, dass sie noch so jung ist, dass sie bestimmt nur Spiele mitmacht. Und ich wusste aber auch nicht groß, was ich sagen soll, weil in so einer Situation ist halt einfach immer schwierig, da die richtigen Worte zu finden und auf, ja, groß aufmuntern kann man sie nicht, weil die Situation war so kacke. Sorry, aber ich glaube, ihr hört halt jetzt Käufer, hoffe ich, dass er halt wenigstens dieses Jahr den Gesamtweltcup geholt hat. Und das war dann, glaube ich, so auch ihr Ziel nur, dass sie da einfach zum Schluss raus nochmal zeigt, wo sie eigentlich steht.
Zum Thema Kacksituationen kommen wir auch gleich nochmal kurz drauf im Zuge dieser Olympischen Spiele. Aber vorher noch kurz auf den Einzelburb. Es war ja dann auch, wie du sagst, du hast realisiert, du kannst um die Goldmedaille mitspringen. Es war ja auch denkbar knapp. Und was ich dich fragen will, weil du hast dich kurz geärgert, was ich auch nicht zwingend erwartet hätte erstmal, aber was ich mich immer wieder frage ist, wie legst du diesen Schalter um? Von, ach kacke, jetzt hätte ich hier um ein Haar den größten Erfolg überhaupt einfahren können, aber Silber ist doch auch wahnsinnig cool. Also wie schaltet man das so schnell um?
Also so schnell habe ich tatsächlich nicht umgeschaltet. Das war schon der erste Moment, wo ich mir denkt, ach, komm schon, es kann nicht sein, dass da wieder die 2 stört, weil es halt aber nicht das erste Mal war, dass sie da vorne mitgemischt habe und dann die 2 da gestanden ist. Und dann haben mir halt auch so viele gratuliert und die erste, die das wirklich so gesagt hat zu mir, war die Dani, Iraschko Stolz, die zu mir gekommen ist und gesagt hat, Katha, du weißt es, der Andi, der dir das jetzt aussage, Medaillen gewinnt man und die verliert man nicht. Und dann war das so, krass, sie hat eigentlich voll recht. Und dann hab ich dann so umgeschaltet und hab mir gedacht, ja, sie hat recht. Und dann war irgendwie die Nächste, die zu mir gesagt hat, ja, gratuliere dir, du bist die einzige von uns Mädels, die jetzt 2 Einzelmedaillen bei Olympischen Spielen hat. Und dann hab ich so realisiert, was ich halt eigentlich geschafft habe und dass es zwar nicht die goldene ist, aber dass ich halt eine olympische Medaille gemacht habe. Und das war dann so, ja, irgendwie hätten mir die anderen Mädels da alle so ein bisschen die Augen geöffnet, was ich da eigentlich gerade geschafft habe.
Es war halt auch das was, also ich habe, glaube ich, ziemlich lang gebraucht, bis ich mich eigentlich nicht mehr aufgeregt habe, weil es war halt auch das so, der Sprung, der zweite war ja auch, der war ja top, also der hätte locker gereicht für eine Goldmedaille, wenn du halt die Bedingungen dazu gehabt hättest. Und das war halt das, was mich aufgeregt hat. Nicht, dass es irgendwie an deiner Leistung lag, sondern halt, dass es die Umstände dann waren. Aber klar, Medaillen gewinnt man und verliert man nicht. Logisch.
Ja, ich habe auch, also wir haben dann schon auch mit den Trainern nochmal geschwätzt und die haben halt auch gesagt, ja, kannst du nichts vorwerfen, der Sprung war nochmal top, der zweite. Es waren halt die Bedingungen, aber sie sind halt auch gemeint, hättest du halt nicht den Top-Sprung gemacht, dann wärst du halt 4. Ja. oder 5. Dann der Schnee bei der Stunde und das war dann auch so, ja, klar ist ärgerlich, aber es hat halt auch anders ausgegangen können und drum war ich dann einfach froh, dass ich das Ding gehabt habe.
Ja, klar.
Und also, wie du selber schon gesagt hast, der Meilenstein, die erste deiner Sportart, die 2 Einzelmedaillen bei Spielen holt, ist schon auch eine Ansage. Und dann vielleicht doch auch mit gewisser positiven Stimmung ging es in den zweiten Wettbewerb, den es mittlerweile für euch gibt bei Olympia, nach wie vor ja leider nur diese 2. Und da habe ich mich so drauf gefreut, weil bei den Weltmeisterschaften die vergangenen Jahre war das immer ein mega Wettbewerb, gerade der in Oberstdorf letztes Jahr. Ich finde, das war mit der tollste Wettbewerb zum Anschauen. Auch sehr, sehr spannend. Und dann lief aber ganz viel ganz eigenartig. Kannst du uns in aller Kürze und hoffentlich ohne, dass dich das jetzt zu sehr belastet, aber aus deiner Sicht einmal kurz durch diesen Abend nehmen?
Mir war gerade eigentlich top motiviert. Mir hat genau gewusst, wenn jeder den Sprung macht, wird es richtig gut. Und die Selina und ich waren dann auch noch so cool und haben gesagt, hey, wir wissen, wir kennen die Chance, wir lassen den Probedurchgang erstmal direkt aus. Und dann war das, glaube ich, schon für viele erstmal so Ansage halt, weil wenn man den Probedurchgang bei so einem Wettkampf auslässt, dann ist man, glaube ich, schon verdammt cool in so einem Wettkampf gestartet. Und das war ja dann auch, jeder hat den Sprung gemacht und war voll, also wir waren voll dabei. Wir haben da im ersten Durchgang halt ja voll mitkämpft. Und dann war es aber komisch, weil erst habe ich mich halt richtig über meinen Sprung gefreut, dass ich da so in den Unterzimmert habe. Und dann bin ich halt aus dem Auslauf raus, dann hieß es ja Kontrolle. Und auf dem Weg sagt unsere Physio zu mir, Bokata, mach irgendwas, streng dich an, es wurden schon die Dani und die Sarah disqualifiziert. Und ich schon so, hä? Das habe ich bis dahin gar nicht mitgekriegt, Kat. Und ich dachte mir dann so, hä, was machen die? Und bin dann in die Kontrolling und war schon da voll geschockt, weil ich bin dann hingekommen und die Stimmung war so angespannt. Und dann, ja, habe ich ganz normal mich hingestellt zur Kontrolle. Es war auch nur eine vor mir, also ich habe nur kurz warten müssen, bis sie dran war und bin dann kontrolliert worden und die haben wirklich, also ich glaube, ich bin jetzt schon lang nur dabei, aber so wie ich da kontrolliert worden bin, bin ich noch nie kontrolliert worden. Der Ton, den die zwei Kontrolleurinnen an sich kettend, war echt beängstigend. Dann war das halt so, ja, hier erst einen normalen Anzug abtasten, wie immer. Das hat alles passt. Dann hieß es zu mir so, suit off. So in so einem richtig groben Ton. Und ich bin so Deutschland so, okay. Dann hat man da alles nachgemossen. Und die ersten, weiß nicht, alles, was sie am Anfang gemossen haben, hat alles passt. Und dann hieß es ja, okay, sie wollen 2-3 Stellen halt am Anzug messen und am Körper. Und da haben da die ersten 2 oder 3 Stellen alles gut passt. Und dann war halt eine Stelle genau um den Hintern rum, wo sie dann halt an meinem Körper gemessen hat. Und das ist halt eine schwierige Stelle. Das wisset mir, das wisset auch die Kontrolleure, dass es halt immer schwierig ist, das zu messen, weil da bist du mal 1 Zentimeter weiter oben oder unten, dann ist es halt zu groß. Und so war es halt dann auch. Und sie hat dann halt direkt zu mir auch gesagt, yeah, you know what it means. Und ich bin dann so da gestanden und dann haben wir es nochmal gemessen, aber ja, das war halt dann so, okay. Und dann bin ich da rausgestolpert aus der Kontrolle und habe halt direkt zu unserer Physio gesagt, Prisi, bin disqualifiziert worden. Und ich war dann so voll leer bei mir gestanden. Und ich so, hä, was ist denn da jetzt eigentlich gerade passiert? Und sie hat es halt gleich in den Trainer hochgefunkt und dann war das halt so, ja, scheiße. Und dann habe ich halt irgendwie geguckt, dass sie hochkommt, dass sie halt weg bin von den ganzen Leuten, dass sie, wir sind dann in der Kabine gehockt und waren dann alle fassungslos. Wir sind halt da gehockt und ich habe erstmal Rotz und Wasser bläht, weil ich es halt nicht verstanden habe, Kinder, warum die das, ich kann es immer noch nicht verstanden, warum die das genau an dem Wettkampf so anders machen wie sonst. Weil ich bin echt schon oft kontrolliert worden und bin tatsächlich noch nie disqualifiziert worden bis an dem Tag und das war Albtraum.
Ja, vor allem, wenn irgendwas nicht passt, dann macht man das im Vorfeld und nicht dann genau an dem wichtigsten Wettkampf.
Ja, und ich wurde auch im Vorfeld, also Willingen Weltcup vor den Spielen auch nochmal kontrolliert und die hat da auch die Stellen und so kontrolliert. Also das hat da alles passt und die, ja, das war halt echt creepy. Ich kann es immer noch nicht ganz verstanden, warum. Vor allem ist es ja dann weitergegangen. Also ich war dann so richtig enttäuscht, dass mir halt nicht mal die Chance gehabt hätten, einen zweiten Durchgang zu machen. Aber ich war dann auch irgendwann froh, weil ich dann gesehen habe, wie die Sarah Takanashi dann gekupft ist und das alles mitgemacht hat und wie dann auch nur die 2 Norwegen-Mädels disqualifiziert worden sind. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das kann doch gar nicht singen. Was läuft hier gerade ab? Was, wenn die damit bewirken?
Vor allem, ihr habt euch ja so gefreut auf diesen Mixed-Wettbewerb. Das ist ja fast schon irgendwie euer Lieblingswettbewerb gewesen, so erfolgreich, wie ihr da wart die letzten Jahre. Und du hast ja selber gesagt, du bist jetzt seit 11 Jahren im Weltcup dabei, wurdest noch nie disqualifiziert, hast sowas noch nie miterlebt. Wie lang hast du tatsächlich gebraucht, diesen Tag zu verarbeiten?
Ich glaube, ich bin immer nur dabei. Also ich habe immer nur Momente, wo ich da hocke und mir denke, warum das an dem Tag passiert ist und mich echt fragt, was die damit bewirken wollten. So ganz verarbeitet habe ich es noch nicht. Ich hoffe auch, dass jetzt nach der Saison bei den EFIS-Sitzungen irgendwas passiert, weil oder dass da irgendwie wenigstens drüber gesprochen wird und das nochmal durchgearbeitet wird, weil es muss sich auf jeden Fall was ändern, damit sowas nie wieder passiert. Und es war schon so, dass ich auch ein bisschen Angst gehabt habe oder Respekt vor der nächsten Kontrolle. Also ich war dann schon so, ich habe genau gewusst, dass wenn ich das nächste Mal im Weltcup komme, dass die mich sicher wieder kontrolliert. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wie soll ich denn da in die Kontrolle neigen? Soll ich Angst davor haben? Soll ich verärgert sein? Was soll ich machen? Soll ich so tun, als ob nichts passiert wäre? Und ich war ja dann erstmal nicht dabei und dann war das, glaube ich, auch okay, weil da halt erstmal ein bisschen Zeit verstrichen ist.
Das Ganze ist ja vielleicht auch ein Anlass, um generell mal nochmal über dieses Thema Kontrolle zu sprechen und was sich da vielleicht auch ändern muss. Du hast schon angesprochen, die FIS-Sitzungen. Jetzt so direkt bis Ende der Saison gab es keine großen Konsequenzen daraus, soweit ich jetzt von außen weiß. Ist nichts passiert, oder?
Nee, wir haben halt alles nochmal nachkontrolliert, haben auch nochmal, also meine Anzüge waren dieses Mal dann zum Schluss raus knalleeng, die waren nicht mehr die plus 4 Zentimeter, die erlaubt sind, sondern vielleicht nur 2 Zentimeter, wenn überhaupt, weil wir halt einfach auf Nummer sicher gegangen wolltet, dass ja nichts mehr passiert. Und sie hat dann, also als sie dann wieder dabei war, wurde ich natürlich gleich bei der ersten Quali kontrolliert und dann hat sie auch mit mir nochmal geredet und hat, also die Kontrolleurin hat auch nochmal gesagt, wenn ich nochmal darüber reden will, jederzeit, ich soll halt wissen, dass jetzt halt so kontrolliert wird weiterhin und dass es mehr Kontrollen geben wird. Und dann habe ich halt nur gesagt, ja, im Moment will ich nicht drüber schwätzen. Es ist okay, dass dann so kontrolliert wird und dass es mehr gibt. Solange ihr das wisset, ist alles in Ordnung. Und das war es dann für mich. Also ich habe dann auch nicht mehr da jetzt bei den letzten Weltcups großtriebert mit ihr diskutieren wollen.
Aber es ging ja dann auch drum, und da wurde die Story nach außen hin ein bisschen konfus, dass auf einmal der Einfluss des männlichen Kontrolleurs, ich habe seinen Namen leider gerade vergessen, aus Finnland, der seit dieser Saison neu dabei ist, da auf einmal mitgemischt hat. Also war die Situation so, dass der auf einmal irgendwie andere Vorgaben gemacht hat und eure Kontrolleurin dann deswegen anders gearbeitet haben?
Ja, ich weiß nicht, was genau passiert ist. Ich weiß, dass eben der männliche Kontrolleur da ja nicht ganz so happy damit war, wie unsere Kontrolleurin das die letzte Zeit auch vor den Spielen gemacht hat. Und ich weiß aber auch, dass halt die zweite Kontrolleurin, die mit drin stand, die eigentlich sonst oben die Schrittkontrolle macht, dass die halt ja auch dann mit unterstand, das war auch schon komisch und ich weiß wirklich nicht genau, was sie dazu veranlasst hat, das so zum Kontrollieren oder so zu machen dieses Mal, weil wir eigentlich gerade in der Saison echt gut miteinander auskommen sind. Wir haben, sobald es irgendwelche Kleinigkeiten gäbe hat, wo sie mal gesagt hat, ich weiß nicht, generell im Team halt, ja, guckt mal da nur rauf oder kontrolliert das nochmal nach oder so, haben wir das immer sofort gemacht, haben das mit ihr wieder abgesprochen. Das war eigentlich immer, wir waren auf einer richtig guten Basis und es lief auch die ganze Saison ziemlich gut. Also der Austausch war eigentlich richtig gut, bis zu dem Tag halt, wo aber niemand verstanden hat, warum das, was sie dazu verleitet hat, sowas zu machen.
Das war natürlich jetzt die prominenteste Bühne überhaupt, dass sowas passiert. Wenn man jetzt mit Menschen wie euch beiden, die Skispringen, sonst hinter den Kulissen auch mal spricht, dann weiß man, dass aus Sicht von Springerinnen, Springern, da oft so ein bisschen Willkür, ohne jetzt irgendwie was unterstellen zu wollen, aber dass oft ein bisschen Willkür irgendwie zugange ist bei Materialkontrollen im Skispringen. Habt ihr beide Ideen, um nach vorne zu schauen, was man besser machen kann in dem Bereich?
Ja, ich glaube, also das läuft auch ein bisschen unterschiedlich ab, also von uns zu den Skisprungherren und auch, wie gesagt, also nochmal wahrscheinlich unterschiedlich Skisprungherren und Damen. Aber ja, bei uns ist das eigentlich echt ein gutes Verhältnis zu dem Kontrolleur und da läuft es eigentlich schon gut, aber da wird natürlich immer überlegt, wie kann man das möglichst fair machen, weil so wie es jetzt ist, ist es zum Teil einfach nicht fair, so wie bei dem Mixteam. Dass an der Stelle der Anzug zu groß ist, das ist einfach bei jedem Anzug vermutlich, weil das einfach eine Stelle ist am Hintern, wo man einfach nicht gescheit messen kann. Und deswegen, dass man dann genau bei dem Wettkampf da kontrolliert wird, das war dann von vornherein, also sie wollten einfach die Damen disqualifizieren, glaube ich. Also ich weiß es nicht, aber es ist ja irgendwie schon offensichtlich, wenn man überlegt, dass die Norwegerinnen, dass einfach drei Medaillenkandidatinnen disqualifiziert werden, das sagt eigentlich alles, weil die Anzüge sind ja nicht nur an dem Tag gesprungen. Und ich glaube, da muss auf jeden Fall in die Entwicklung in eine andere Richtung, dass einfach dass das auch kalkuliert werden kann, das Risiko. Also sonst weißt du ja nie, ob du jetzt heute rausfliegst oder nicht. Und das kann es halt auch nicht sein. Aber ich glaube, da sind schon Gespräche und da hoffe ich, dass da sich was tut.
Ja, ich glaube auch. Und das ist halt schwierig, weil halt sobald jemand das vermisst, weil es ja auch einfach jeder anders macht. Und es ist wieder Finzi said, ich glaube, wenn man auch eine Stelle finden will, die nicht passt an so einem Anzug, findet man immer irgendwas. Weil du kannst den ja nicht. Der wird von halt, ja, per Hand halt genäht. Du kannst den ja nicht auf einen Millimeter genau nähen. Das ist halt, und der Körper verändert sich ja auch ein bisschen. Wahrscheinlich bei uns Frauen nur ein bisschen öfter wie bei den Männern. Das ändert sich halt so schnell, da du kannst ja nicht dann so genau arbeiten und das wird halt immer so ein Risiko sein. Aber ich glaube halt, wenn man es drauf anlegt, dann findet man immer was. Und ich glaube, man muss das halt einfach, oder die Kontrolleure müssen halt eine Linie fahren von Anfang Saison weg und die beibehalten. Also das war ja auch bis dahin okay, da hat sie ja auch nie Probleme gegeben. Aber sie hat halt dann an dem Wettkampf einfach, hat halt anders kontrolliert. Und das war halt das, was mich so geärgert hat. Weil wenn die ganze Zeit eine strenge Linie fährt, dann ist auch okay, dann wissen wir Bescheid. Dann weiß sie, kontrolliert man nochmal 5-mal mehr noch und weiß es aber halt nicht so, dass man dann mal ein Auge zudrückt wegen einem Zentimeter und dann im Endeffekt am nächsten Wettkampf die genau deswegen disqualifiziert. Und das kann halt meiner Meinung nach nicht sein.
Ich find's krass, was dieser eine Tag, was da passiert ist, gerade mental für einen Einfluss auf euch hat. Ich habe auch gelesen, Sarah Takanashi, die gerade nach dieser Disqualifikation mega mit sich irgendwie zweifelt, beziehungsweise mit dem Skispringen zweifelt und überhaupt darüber nachdenkt, vielleicht sogar ihre Karriere zu beenden.
Ja, weil bei ihr halt auch noch dazu kommt, also ich für meinen Teil habe ja Gott sei Dank eine Medaille, aber sie wurde halt schon im Einzel Vierte, was halt wieder mega bitter ist und das hat mir auch wirklich leid an, weil die halt so oft einfach schon an den Medaillen vorbeigeschrammt ist und dann halt die Chance hätte, bei den Olympischen Spielen trotzdem noch eine Medaille zu bekommen, weil das halt für sie so viel wert dann ist, weil wir sonst immer nur einen Wettkampf hatten und die hat so oft verpasst auf dem Podest zum Stand und hätte halt dann wirklich die Chance mit dem Team, weil die halt auch so stark waren, die Japaner, da eine Medaille zu machen und dass man halt dann genau sie disqualifiziert. Und ich glaube, in Japan ist die Mentalität halt schon normal anders. Und wenn man halt dann so eine Japanerin disqualifiziert, für die ist halt in dem Moment so eine Welt zerbrochen.
Du hast letztes Jahr in unserem Podcast mal gesagt, nochmal 10 Jahre, machst du es nicht mehr. Wie sieht es denn nach dieser vielleicht außergewöhnlichsten Saison deiner Karriere bisher aus?
Also nach Olympia, nach gerade auch dem Wettkampf, habe ich gesagt, okay, no way, ich höre einfach auf, weil ich war einfach da auch an den Tagen danach so fix und fertig. Und dann kam bei mir so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, nee, so hören wir nicht auf. Also nächstes Jahr könnt ihr da auf jeden Fall mit mir rechnen. Ein Jahr mache ich auf jeden Fall nur und dann gucke ich nochmal weiter. Aber so will ich nicht meine Karriere beenden.
Also Kampfansage in Richtung WM nächstes Jahr.
Ja, Kampfansage. Also ich will auf jeden Fall dabei sein und auch wieder vorne mitmische, so gut ich kann.
Es liegt eigentlich so ein bisschen die Frage auf dem Tisch, nach 11 Jahren Weltcup, wie motiviert man sich dann noch? Aber in Anbetracht dessen, was du alles erlebt hast, erleben hast müssen, glaube ich, erklärt sich das ein bisschen von selber, oder? Was man dann noch für Antrieb hat.
Ja, also ich habe ja zwischendurch schon so die ein oder andere Saison gehabt, wo es dann auch nicht mehr so lief, wo ich mich dann auch nicht mehr ganz so motivieren habe, Kinder. Das hat sich jetzt aber wieder komplett geändert. Und so hart es manchmal ist, dieser Sport, so geil ist er halt auch. Und ich war ja dann in Quarantäne und ich war ja nur ein paar Wettkämpfe weg. Aber ich habe dann gemerkt, es ist mega kacke, so einen Wettkampf im Fernsehen anzugucken, wenn du daheim hockst und eigentlich mit dabei sein könntest. Also ich saß dann daheim und dachte so, nee, das geht nicht, noch nicht.
Aber was glaubst du, darfst du jetzt vielleicht noch erleben? Meinst du, eine Vierschanzentournee ist vielleicht nächsten Winter schon wahrscheinlich?
Ja, ich weiß zwar noch nicht, wie genau, aber der Deutsche Skiverband will sich auf jeden Fall für die Wettkämpfe in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen bewerben. Das wird halt alles bei der FIS nochmal durchgesprochen, weil ich weiß, dass Österreich mit Slowenien zusammen die Silvestertour und dann vielleicht mit Villach noch was im Plan haben, was meiner Meinung nach nicht so viel Sinn macht, wie halt die Vierschanzentournee, die auch die Männer haben an den vier Orten. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr schon mal so wenigstens ein Teil davon stattfindet. Das will ich auf jeden Fall mitmachen und ich hoffe, dass ich auch noch so lange springe, dass ich noch Skifliegen mitnehmen kann.
Wir würden dich natürlich auch sehr gerne noch auf den ganz, ganz großen Schanzen dieser Welt sehen. Vielen Dank wieder mal, Katha, für deine Zeit und jetzt guten Flug erstmal nach Kanada.
Vielen, vielen Dank.
Für Scherpens endet die Saison mit der Folge nächste Woche. Da hören wir uns noch einmal. Vielen Dank wieder mal fürs Lauschen an euch da draußen. Wenn ihr uns was mitzuteilen habt, Lob, Kritik, Anmerkungen oder sonstiges, dann könnt ihr euch melden per Mail an wintersport@m945.de oder über Instagram, wo ihr immer gerne reinschauen könnt, @ski.happens.pod. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.